Über 12 Millionen Dollar hat die US-amerikanische Regierung in den Jahren 1989-90 in den nicaraguanischen Wahlkampf gepumpt. Sie unterstützte mit diesem Geld die Nationale Oppositionsunion, kurz UNO, den legalen Arm der gegen die sandinistische Regierung kämpfenden Contras, mit Erfolg. Im Februar 1990 wurde die FSLN, die Sandinistische Befreiungsfront Frente Sandinista de Liberación Nacional, abgewählt. Sie erhielt nur 40% der Stimmen, das UNO-Bündnis dagegen 54% der Stimmen. Mit dem Regierungsantritt der bürgerlichen Regierung Chamorro im Jahre 1990 endete der bisher wichtigste Abschnitt in der Geschichte Nicaraguas, der mit dem Volksaufstand und der Machtübernahme der Sandinisten im Juli 1979 begonnen hatte. 6 Jahre später wird wiedergewählt. Am kommenden Sonntag, den 20. Oktober, finden in Nicaragua Präsidentschafts- und Bürgermeisterwahlen sowie Wahlen zur Nationalversammlung statt. Und Daniel Ortega, der Präsidentschaftskandidat der FSLN, hat große Chancen, im ersten Wahlgang die meisten Stimmen zu erhalten. In unserer Schwerpunktreihe Befreiungsbewegungen in Mittelamerika wollen wir uns heute mit der Geschichte und Entwicklung der FSLN beschäftigen. Dazu haben wir ein Interview geführt mit Christian Neven-Dumont. Er ist Mitglied der Freiburger Vivili-Gruppe und hat selbst mehrere Jahre in Nicaragua gelebt. Die Geschichte der FSLN geht zurück auf das Jahr 1961. Thomas Borche, 10 Jahre lang Innenminister Nicaraguas und Mitbegründer der FSLN, schreibt über diese Zeit.
Wir als Gründungsmitglieder der FSLN kamen zwar überwiegend von Universität und aus dem intellektuellen Leben, dennoch wollten wir entschieden den Kleinbürger in uns vernichten. Unbestritten ist jedenfalls, dass die Hörsäle uns den Universalschlüssel in die Hand gaben, um den Rückstand aufzuholen. Bei Arbeitern und Bauern machte sich das Gefühl der Klassenzugehörigkeit weniger drängend bemerkbar als der Sexualtrieb. Wir Sandinisten fachten ihren rebellischen Geist an und sie, die abgerissenen Habenichtse, schlossen sich den Sturm der Geschichte an. Für uns hatten sie ausschließlich die Arbeiter und Bauern das Recht auf den Besitz der Massenmedien, die Meinungsfreiheit, die künstlerische Kreativität, das Recht auf das Hissen der Fahnen und das Singen der Hymnen. Wir glaubten wortwörtlich und in bester Absicht an die revolutionäre Theorie und Praxis der Sowjetunion und deren anderen sozialistischen Staaten Osteuropas und Asien. Ein weiterer Bezugspunkt war Kuba, das uns gefühlsmäßig und geografisch besonders nahe war. Sein heutiges Gesellschaftsgefüge war damals noch im Aufbau begriffen. Sein Beispiel war uns eine Lektion, die wir lernten, und das System Somozas zu stürzen. Der bewaffnete Kampf erschien uns als der einzige Weg, selbst die Macht zu übernehmen. Wir gingen...
Waren also die Gründer in erster Linie städtische Jugendliche und junge Leute, kann man sagen, nicht ausschließlich Studenten. Es sind allerdings schon früh auch bäuerliche Elemente dazugekommen. Es gab auch noch in der Anfangsphase, Anfang der 60er Jahre, ein paar ältere Überlebende aus der Zeit von Sandino, also aus den 30er Jahren, und das waren alles Bauern oder ehemalige Bauern.
Welche Rolle hatten für die Gründung der FSLN die erfolgreiche kubanische Revolution gespielt?
Ja, also Kuba war ein sehr wichtiges Beispiel, dass es überhaupt möglich ist, so eine Diktatur zu stürzen. Die FSLN hat sich auch also ein bisschen Honig gesaugt aus dem Beispiel des Sturzes von Pérez Jiménez in Venezuela, auch ein Diktator, der durch einen Volksaufstand gestürzt wurde. Also was sehr stark im Vordergrund stand, war der Kampf gegen die Somoza-Diktatur, die eben, Somoza war eben nicht nur Diktator, sondern hat auch einen großen Teil der Ressourcen des Landes besessen mit seiner Clique, sodass also der Sturz dieser Diktatur sehr stark im Vordergrund stand und nicht so sehr, wie man vielleicht glauben könnte, die Frage des Sozialismus. Kuba war auch in der Anfangsphase nicht als sozialistisches Land ein Vorbild, sondern als Beispiel eines Landes, wo eine Diktatur durch einen Guerillakampf bzw. einen Volksaufstand gestürzt wird.
Wie hat sich denn die FSLN im Lauf der 60er Jahre entwickelt und auch ja, in den 70er Jahren, welche Veränderungen sowohl in der Organisation wie auch in der Ausrichtung hat es denn gegeben?
Ja, dazu kann ich jetzt so aus dem Stegreif nur relativ oberflächlich was sagen. Es ist so, dass die FSLN unmittelbar nach ihrer Gründung versucht hat, einen Guerillakampf aufzunehmen, der aber sehr schnell gescheitert ist, aufgerieben wurde. Und dann dauerte es bis Mitte, Ende der 60er Jahre, bis der Versuch überhaupt erst wieder organisiert unternommen wurde, wobei das also relativ verstreut agierende Grüppchen waren, die also aus den Städten, also in einem, wie sagt man da, durch eine Art Untergrundbewegung, auch mehr oder weniger studentischer Art, unterstützt wurden, wobei das jetzt weniger Ideologie war, also die FSLN war ideologisch nicht so sehr auf den bewaffneten Kampf festgelegt. Das kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen, dass sie irgendwie den bewaffneten Kampf sehr stark verherrlicht oder idealisiert hätten. In dieser Phase, also sie haben immer auch versucht, legale Wege einzuschlagen, die waren halt aber unter den Bedingungen von Nicaragua einfach sehr begrenzt bis nicht vorhanden, diese legalen Möglichkeiten. Die FSLN hat sich dann in den, also an Anfang der 70er Jahre gespalten in drei Fraktionen, die kann ich jetzt hier nur aufzählen, ohne eher so die ideologischen Unterschiede zu vertiefen. Also es gab eine sogenannte proletarische Linie, die sich eben auf die städtischen Massen und die Arbeiter stützen wollte. Eine Linie, die nannte sich lang andauernder Volkskrieg und im Namen drückt sich schon die Tendenz ein bisschen aus. Und es gab eine sogenannte dritte Linie, die sich also nur dadurch eigentlich zunächst mal definiert hat, dass sie einen dritten Weg anstrebte, und das war eben nicht der lang andauernde, sondern eher ein kurzer Volkskrieg, der in einer günstigen Situation in einen Volksaufstand münden sollte. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, hatte diese Linie recht, das heißt, hat die historische Situation korrekt eingeschätzt, weil es war tatsächlich möglich, im Lauf von ganz wenigen Jahren einen solchen Volksaufstand auszulösen.
Das ist ja eigentlich das Bezeichnende, dass es in Nicaragua gelungen ist, so einen Volksaufstand durchzuführen und tatsächlich das Regime zu stürzen. In El Salvador, in Guatemala ist es nicht gelungen. Wie erklärst du dir denn, dass es möglich war, dieses Regime zu stürzen und wie die FSLN dann tatsächlich an die Macht gekommen ist?
Ja, die FSLN hat das Regime nicht alleine gestürzt. Also es gab immer schon eine bürgerliche Opposition gegen Somoza, weil eben Somoza einen so großen Teil der wirtschaftlichen Ressourcen des Landes beherrscht hat, dass er auch den Rest der Bourgeoisie oder zumindest einen erheblichen Teil der Bourgeoisie gegen sich aufgebracht hat, weil die einfach unter diesem Regime keine Chance hatten, Geld zu verdienen. So gab es also immer auch eine konservative und bürgerliche Opposition gegen Somoza, wenn die auch nicht, natürlich nicht sehr konsequent war. Und es gab auch in der FSLN Leute, die aus diesem Milieu kamen und also, ja, man könnte sagen, Bürgersöhnchen, wenn man böse ist. Also es war mehr eine Generationenfrage. Die älteren Herren, die haben natürlich nicht die Waffe in die Hand genommen, aber wenn man so zwischen 15 und 25 alt war, dann hat man doch diese Tendenz gehabt, auch wenn man vielleicht aus einem bürgerlichen Milieu stammte, ja.
Schauen wir uns mal das Jahr 1979 und die Jahre danach an. Welche Politik hat denn die FSLN, die ja nun die Regierung gestellt hat, gemacht?
Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen der Ideologie einerseits und der tatsächlichen Politik auf der anderen Seite. Also ich habe schon mal erwähnt, dass sich die FSLN eigentlich anders, als man das im Ausland wahrgenommen hat oder auch als man es in den USA wahrgenommen hat, selten auf den Sozialismus berufen hat. Also von Sozialismus war in Nicaragua eigentlich meistens nur am 1. Mai die Rede, aber sie hat sich natürlich sehr stark auf die soziale Gerechtigkeit berufen in ihrer Ideologie und darauf, dass allen Leuten ein menschenwürdiges Leben garantiert werden sollte. Was auch noch wichtig ist, bei der FSLN ist, dass man nicht vergessen soll, also die trägt ihren Namen zu Recht, nämlich Sandinistische Front. Es sollte tatsächlich eine Front sein in dem Sinn, dass sich, was weiß ich, wie bei der Europäischen Einheitsfront der 30er Jahre proletarische Kräfte mit anderen Kräften, also mit bürgerlichen Kräften zusammenschließen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. FSLN hat immer einen Kompromiss und bis zum gewissen Grad ein Bündnis angestrebt mit den Teilen der Bourgeoisie, die gegen Somoza waren. Wenn man sich die allererste Regierung anguckt oder überhaupt die ersten FSLN-Regierungen, stellt man zum Beispiel fest, dass in der ersten Regierungsjunta Violeta Chamorro auch drin saß, sie dann im Jahr 90 als bürgerliche Kandidatin die Wahlen gegen die FSLN gewonnen hat. Und man stellt fest, dass Virgilio Godoy, der bis vor kurzem nominelle Vizepräsident war, bis 1984 sandinistischer Arbeitsminister war. Also es gibt noch mehr solche Beispiele. Die FSLN hat sicher sehr viel und auch recht konsequent etwas getan im Hinblick auf das Ziel der sozialen Gerechtigkeit, also besonders im Bereich der Infrastruktur. Also bekannt ist ja die die Alphabetisierungskampagne. Es wurden gigantische Investitionen unternommen in das Erziehungswesen, in das Gesundheitswesen, auch in die Landwirtschaft, wobei auch Kleinbauern leicht zu Krediten kommen konnten. Allerdings bekamen die größeren Bauern auch größere Kredite. Was also nicht gelungen ist oder vielleicht auch nicht konsequent angestrebt wurde, war irgendwie in irgendeinem Sinn eine Wirtschaftspolitik zu machen, die wirtschaftliche Macht radikal umverteilt. Also es wurde eben sehr stark in Infrastruktur investiert, weniger in Löhne oder sowas. Es gab einen großen Staatssektor zwar, aber auch in dem Staatssektor konnte man nur selten so viel verdienen, dass es zum Leben reichte. Es gibt durchaus auch Leute, denen es gelungen ist, während der sandinistischen Regierungszeit ein größeres Kapital anzuhäufen. Auch innerhalb der Partei wurde das zumindest geduldet. Ja.
1990 ist die FSLN ja bei Wahlen abgewählt worden. Würdest du da jetzt mehr so außenpolitische Gründe geltend machen, Stichwort Kontraunterstützung durch die USA, Unterstützung dieses UNO-Bündnisses durch die USA, oder sind das jetzt mehr auch eigene Fehler, die die FSLN gemacht hat?
Beides. Also ich habe in Nicaragua gearbeitet, also in den Jahren 87 und 88 88 habe ich angefangen, bis 1990 ungefähr, und ich war eigentlich durchaus überzeugt, dass dieser Weg, den die FSLN da einschlägt, dass der lebensfähig ist. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie abgewählt werden, ebenso wie auch sehr viele andere. Und ich würde es eigentlich auch heute noch so einschätzen, dass es keine, sagen wir mal, strukturellen Gründe gibt, dass man sagen kann, die FSLN oder die nicaraguanische Revolution musste unbedingt scheitern. Also der Krieg hat es sicher sehr erschwert, aber ich denke, dass es bei einer geschickteren und in manchen Bereichen konsequenteren Politik durchaus möglich gewesen wäre, diese Wahlen zu gewinnen. Okay. Ja, also ich wollte vielleicht noch anmerken, dass es ganz interessant ist. Ich war jetzt vor kurzem im Mai dieses Jahres in Nicaragua. Wenn man so die Leute fragt, nachdem sie jetzt 6 Jahre Erfahrung einer bürgerlichen neoliberalen Regierung hinter sich haben, was sie so am meisten vermissen von früher, dann kommen halt immer die gleichen Antworten. Ja, also die Solidarität, die geherrscht hat unter den Leuten, die soziale Sicherheit auch, dass doch verglichen mit heute, also sehr viele Leute einen Arbeitsplatz hatten, der ihnen zumindest ermöglicht hat, sich ein bisschen was zu essen zu kaufen, und der ihnen eine gewisse soziale Sicherheit gewährt hat. Also wer einen offiziellen Arbeitsplatz hatte, sei es in der Kooperative oder irgendwo beim Staat, der hatte halt eine Sozialversicherung, Gesundheitsversorgung und solche Dinge, konnte seine Kinder in die Schule schicken, alles Dinge, die heute nicht mehr selbstverständlich sind.
Soweit Christian Neven-Dumont von der Freiburger Vivili-Gruppe zur Entwicklung der FSLN. Tatsächlich ist die Bilanz der Chamorro-Regierung ökonomisch und politisch katastrophal. Das UNO-Bündnis endete bereits 1992. Aussichtsreiche Präsidentschaftskandidaten bei den Wahlen am kommenden Sonntag in Nicaragua sind der erwähnte Daniel Ortega für die FSLN sowie Arnoldo Alemán, Somoza-Anhänger und Kandidat der rechtsradikalen liberalen PLI, die vor allem die Interessen der nach der Revolution von 1979 geflohenen Oligarchie vertritt. Genaueres zur Wahl in Nicaragua erfahrt ihr am nächsten Montag hier im Tagesinfo. La patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de... Zum Abschluss dieses Beitrages möchte ich noch einmal Thomas Borche zitieren.
Wir Revolutionäre besaßen nicht die Fähigkeit, das System aufrechtzuerhalten, denn wir achteten das Recht auf Unterschiedlichkeit und Fahnenwechsel mit der gleichen Flagge. Und heute ist die Fahne der Demokratie, die wir unter Schwierigkeiten halten konnten, in Gefahr. Sie wird frech von den Reaktionären und sogar von den Verrätern beansprucht. In Nicaragua waren es die Sandinisten, die die formale Demokratie und die mit Inhalt gefüllte Demokratie zusammenbrachten. Auch wenn uns dieses historische Verdienst nun kleinlich und unversöhnlich abgesprochen wird. In Lateinamerika gibt es unzählige, verlumpte und verwahrloste Kinder. Nicht so in Kuba, und in Nicaragua konnte innerhalb kurzer Zeit viel erreicht werden. Trotz der Not konnte in unserem Land die Kindersterblichkeit reduziert werden. Dem Analphabetenturm wurde in ein schwerer Schlag versetzt und an die Bauern wurde Land verteilt wie warme Semmeln. Doch was uns vor allem mit Stolz erfüllte, ist die Tatsache, dass eine ausländische Aggression zurückgeschlagen wurde, die bereit war, uns mit massivster Waffengewalt zu vernichten. Und dass es uns gelungen ist, eine revolutionäre Partei am Leben zu erhalten, die jetzt in dem Maße wächst, wie ihr Zusammenhalt und ihr Einsatz sich festigt. Ich frage die Herren der Welt und ihre kleinen und widersprüchlichen lokalen Repräsentanten, was werden sie sagen, wenn die FSLN die nächsten Wahlen gewinnt? Werden sie dann weiter die Demokratie verteidigen?